Gundawada, so hat das Dorf geheißen, dem wir an diesem Donnerstagabend im Siedlerdschungel unterwegs waren. Gundawada ist ein Dorf, das seit einigen Monaten ganz von Christen bewohnt wird. Also ein rein christliches Dorf, sehr selten. Und deshalb wollten wir unbedingt diese Gemeinde besuchen und ihnen Mut machen und sie grüßen. Es ist eine bedrängte Gemeinde. Gundawada bekommt keinen Strom. Das ist Kuhnacht. Obwohl das große, riesige Elektrizitätswerk nur ungefähr 20 Kilometer weit weg liegt, die Behörden verweigern ihnen den Strom, weil sie Christen sind. Als wir da ins Dorf dann kamen, brannten überall, standen die Leute mit Kerzen da. Gab natürlich kein riesiges Licht. Auch in der Kirche, die überfüllt war, standen einige Kerzen. Und es war ein sehr bewegender und uns ergreifender Gottesdienst, und als dann die ganze Menge hinausströmte, strömte ich mit. Und da war so ein breiter Übergang, aber links und rechts ein tiefer Graben. Und ich bin daneben getreten und lag im Graben. Das hat gar niemand gemerkt. Ich lag da unten und dann haben sie mich vermisst und einer hat mit der Taschenlampe geleuchtet. Und dann war natürlich die Aufregung groß. Und da habe ich mir also die Achillessehne abgerissen. Ich weiß nicht, warum der Herr Jesus das zugelassen hat, aber es zeichnet sich für mich doch eine positive Richtung ab. Das eine, ich habe ein kleines Stück Teil am Leiden der Christen dort. Es wäre nicht passiert, wenn alles hell erleuchtet gewesen wäre. Und so habe ich es auch ein Stück annehmen können. Und das Zweite, dadurch, dass ich jetzt so bewegungsmäßig lahmgelegt bin, sitze ich am Schreibtisch und verwirkliche etwas, was schon länger in mir wächst, nämlich eine Auslegung der Endzeitreden Jesu. Unter der Überschrift, erhebet eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. So sind diese Wochen auch mit etwas gefüllt. Ich freue mich, dass ich heute Abend jetzt hier sein kann, unter diesem Thema aus der Kraft Gottes leben, nämlich in der Liebe. Ich habe sehr bewusst diesen Vers genommen, Römer 15, nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat zu Gottes Lob. Annehmen. Das griechische Wort hat eigentlich wörtlich die Bedeutung mit der Hand greifen, handgreiflich werden. Handgreiflich ist bei uns auch negativ besetzt, aber biblisch meint dieses Wort immer positiv etwas. Es stammt erstens, bestimmt dieses Wort annehmen, das Sklavenrecht. Wir denken ja bei Sklaven immer gleich an Onkel Toms Hütte und an die misshandelten, ausgebeuteten Schwarzen und das, aber das Sklavenrecht in Israel steht unter dieser Überschrift den anderen annehmen. Der Herr sorgt für seinen Sklaven, vertritt ihn in seinem Recht, in der Sozialfürsorge, in der gesamten Ernährung. Sklave zu sein heißt gerade nicht, ausgebeutet zu sein und leiden zu müssen, sondern Sklave in Israel, das Sklavenrecht heißt, für jemand in besonderer Weise sorgen, der sich dafür ganz für mich gibt und einsetzt. Unter dieser Überschrift kommt immer wieder, wenn es um die Sklaven geht, gedenke daran, du selber warst Sklave in Israel, in Ägypten. Deshalb ist das ein Ehrentitel eigentlich. So nennt sich der Apostel Paulus Sklave, beziehungsweise Knecht, ist immer dasselbe Wort, Jesu Christi. Annehmen, ganz für den anderen sorgen. Auch im Gastrecht in Israel gilt dieses Annehmen. Es gab ja keine Hotels oder Jugendherbergen oder so etwas, hier und da ein wenig eine Herberge für die Händler. Aber wer unterwegs war, der war angewiesen auf das Gastrecht. Wenn er zum Beispiel in eine fremde Stadt kam, da hatte er ein Recht auf Gastrecht, aufgenommen zu werden in einem Haus, wo er angeklopft hat. Was denkt ihr, wie lang durfte er bleiben? Schätzt mal. 2 Wochen. Oh, 2 Wochen ist ein bisschen viel in der Stadt. Bitte? In der Stadt galt das Gastrecht 3 Tage. Auf dem Dorf, wie lang galt es dort? Bitte? Länger. Das galt 3 Wochen. Also da konnte man sich schon erholen. Und in den Wüstengegenden, wie lange galt da das Gastrecht? Länger auf jeden Fall, ja. Bitte? 30 Tage. Nein, es galt unbegrenzt. Da durfte niemand weggeschickt werden. Das war Gastrecht in Israel. Der Gast bekam den Ehrenplatz, wurde umsorgt und bekam alles, was er nötig hatte. Dann auch Reisezehrung, wenn er weiterzog. Das ist das Gastrecht, annehmen. Im Grunde ist das dieses Annehmen das, was der biblische Begriff der Agape aussagt. Das heißt ja auch ganz wörtlich, jemand willkommen heißen, jemand freundlich begegnen. Aus der Kraft Gottes leben, nämlich in der Liebe leben, das meint sehr viel mehr als Gefühl, sondern das ist eine Grundlinie christlichen Verhaltens gegenüber dem anderen. Das heißt aus der Liebe leben. Aus Liebe gewinnen, das ist unsere erste Überschrift. So heißt es ja, nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat. Christus hat uns angenommen. Nehmen wir es mit dem Sklavenrecht. Er hat uns die Hand gereicht. Er hat uns zu den Seinen gemacht. Er hat uns freigekauft. Wir sind nun seine Kinder. Und das geschah am Kreuz. Da hat dieses Annehmen stattgefunden. Dass wir das immer wieder deutlich sagen, ohne das Kreuz Jesu sind wir hoffnungslos verlorene Leute. Das ist der Kern des Evangeliums. Ohne das Kreuz sind wir hoffnungslos verlorene Leute. Dass wir daran immer wieder auch ganz bewusst dankend denken. In jedem unserer Gebete, Herr, danke für dein Kreuz. Dass du mich, Luther formuliert es ja sehr drastisch, dass du mich verlorenen und verdammten Menschen erlöst hast. Erworben und gewonnen von allen Sünden, vom Tod und von der Gewalt des Teufels. Und deshalb sagt der Apostel Paulus als Kern seiner Verkündigung, wir predigen den gekreuzigten Christus. Das ist die Mitte. Das ist die Mitte. Das hält sich durch, auch über die Heilsvollendung hinaus. Die Wunden Jesu. In der Offenbarung wird der auferstandene Christus, glaub einmal, der Löwe aus Juda genannt, aber über 20 Mal das Lamm, das erwürget ist, auch in der Ewigkeit. Das Kreuz gilt für Zeit und Ewigkeit. Deshalb sind auch hier von Anfang an die schärfsten Angriffe. Die schärfsten Angriffe. Was sagen die Juden zum Kreuz? Was sagen die? Verflucht ist, wer am Holze hängt. Für sie ist das Kreuz, sagt der Paulus, ein Ärgernis, ein Skandal. Was sagen die Oberen, die Priester, die hohen Priester, die unter dem Kreuz stehen? Was sagen sie zu Jesus? Bist du Gottes Sohn, dann was? Steig herab. Steig herab. Dann hätten sie an ihn geglaubt. Dann hätten sie an ihn geglaubt. Aber dass er am Kreuz stirbt, das macht ihn für die Juden zum Gotteslästerer, zum Verfluchten. Wir müssen uns nur mal vorstellen, was in der Heilsgeschichte gewesen wäre, wenn Jesus vom Kreuz herabgestiegen wäre. Es gäbe keine Erlösung. Wir alle müssten in unseren Sünden verderben. Der Verfluchte. Die Juden sagen, so ist Gott nicht, so handelt er nicht. Jüdische Vorstellung heißt, Gott gibt Gebote. Und wer diese Gebote hält, der ist recht vor ihm. Er gibt einen Weg und ich kann diesen Weg gehen. Das sagt zum Beispiel, was sagt der reiche Jüngling, als Jesus sagt, haltet die Gebote. Die habe ich alle gehalten. Ein gewaltiger Satz, gewaltiger Satz. Er geht diesen Weg ganz bewusst. Sag einmal so, wir Pietisten, wir haben oft dieses jüdische Denken. Ein frommes Leben, das bringt mich zu Gott. Ist klasse, wenn wir fromm leben. Wenn wir die Gebote Gottes achten, wenn wir auf Jesu Weisung hören, ein frommes Leben ist echt klasse, aber es rettet nicht. Es rettet nicht. Nicht ich halte die Gebote, um vor Gott recht zu werden. Was sagt Jesus? Wer hält die Gebote? Johannes 15, Vers 4, ein ganz wichtiger Vers. Wer mich liebt, der hält meine Gebote. Ich bin fromm, weil Gottes Geist mich treibt. Ich habe Freude an den Geboten, weil ich damit Jesus meine Liebe zeigen kann. Ist wichtig. Alles andere Denken mit den Geboten geht in die Richtung der jüdischen Werkgerechtigkeit. Gebote erscheinen dann als Leistung. Wie oft höre ich das, wenn jemand sagt, mein Glaube, der wird so gleichgültig. Ich bin gar nicht mehr richtig im Glauben. Ich muss mehr beten, mehr Bibel lesen. Das ist ein löblicher Vorsatz. Das ist klasse, wenn ich mir das vornehme. Aber es geht nicht um etwas, was ich mehr tun muss, sondern es geht darum, dass ich in dieser Liebe wieder angezündet habe. Jesus sagt, ich habe wider dich, dass du die erste Liebe verlassen hast. Was ist die erste Liebe? Bitte? Wie drückt sich diese erste Liebe aus? Wenn zwei verliebt sind, oder man sagt, die seien verliebt. Wir hatten einen Studenten im Bengelhaus, der hat sich verliebt in ein Mädchen. Und dann hat sie mal einen Termin mit ihm ausgemacht. Sie wollten einen romantischen Abend zu zweit haben. Und dann hat er kurz vorher gesagt, da kann ich nicht, das Spiel Schalke. Er wollte lieber das Schalke-Spiel, ich glaube, damals sogar im Europacup ansehen. Das ist mit der Liebe nicht weit her. Sondern die Liebe, da treibt's mich zu dem Geliebten. Nicht, ich muss einen Willensentschluss fassen, einen Vorsatz, ich will mehr Bibel lesen, sondern es treibt mich dazu. Ich möchte Jesus hören, ich möchte ihn verstehen, ich möchte in seinem Wort ganz neue Impulse bekommen. Ich will bei dem Geliebten sein. Ich kann gar nicht anders. Wir können ja jetzt für uns überlegen, wie ist das bei mir? Aber zumindest die Sehnsucht ist doch da. Dann sagt das Jesus ganz ehrlich. Herr, ich bekenne dir, ich bin immer wieder in der Gefährdung, so gleichgültig zu werden. Mir wird alles so gewohnt. Ich gehe in den Gottesdienst, ich gehe in die Gemeinschaftsstunde, ich gehe in den Hauskreis. Aber es treibt mich im Grund gar nicht. Und ich komme oft so wieder raus, wie ich reingegangen bin. Dass wir dieses vor Jesus aussprechen und ihm das sagen, Herr, zünde mich wieder an, zünde mich wieder an. Das ist nicht unser Tun, sondern wie er uns angenommen hat, ich liefere mich ihm wieder aus. Und schließlich dieser jüdische Weg, mein eigenes Heil wird ganz wichtig. Jesus erzählt dieses Gleichnis vom Pharisäer und Zöllner. Wie betet der Pharisäer? Ich danke dir, dass ich nicht so bin wie diese. Wie diese. Da wird der andere Nebensache, wird abgeurteilt, weggeschoben, verachtet. Annehmen ist etwas ganz anderes. Die Liebe, du bist mir wichtig. Auch hier die Frage, kennen wir das eigentlich? Den Schmerz über Menschen, die nicht glauben. Treibt uns das noch um? Oder urteilen wir dann und sagen, ja, was soll's? als Jesus, heißt in Matthäus 9, das Volk sah. Zerstreut, kaputt, ohne Hirte, ohne Glaube, ohne echte Verbindung zu seinem Gott, da heißt, da jammerte es ihn. Das heißt ja im Griechischen ganz wörtlich, es drehten sich ihm die Eingeweide um. Manche können das nachempfinden, zum Beispiel Eltern, die im Glauben ihren Weg gehen und die Kinder gehen völlig andere Wege. Kennst du diesen Schmerz? Oder trennst du dich, sagst du dich los? Das gibt's auch, gerade im Pietismus oft. Das Mitleiden, der Schmerz, wenn andere nicht zum Glauben kommen. Eine Frau und ihr Mann geht den Weg nicht mit oder umgekehrt. Gerade in den engsten Familienverhältnissen. Wir stehen sehr leicht in der Gefahr, den jüdischen Weg zu gehen und den anderen dann wegzutun. Ich will mit ihm nichts mehr zu tun haben. Da jammerte es ihn. Mal ein bisschen modern interpretiert. Als Jesus diesem AIDS-Kranken begegnet. Wisst ihr, welche Geschichte ich meine? Bitte? Nein? Ja. Markus 2, den sie heruntergelassen haben durchs Dach, das steht im Griechischen als Beschreibung seines Zustandes, wenn man es übersetzt, durch geschlechtliche Ausschweifung krank. Was tut Jesus, als er ihm begegnet? Fürchtet er sich vor Ansteckung? Ja, engste Nähe. Sagt er, trag den schnell weg. Der ist selber schuld. Ist offensichtlich, der ist selber schuld. Paralytikus. Nein, er spricht ihn an, dir sind deine Sünden vergeben. Das heißt annehmen. Der Zachäus, den alle anderen gemieden haben. Niemand war so verschrien und in Misskredit in Israel wie die, die mit den Römern so zusammengearbeitet haben. Der Zachäus war so ein Kollaborateur, ein Betrüger gegen die eigenen Volksgenossen. Niemand wollte was mit ihm zu tun haben. Und Jesus sagt, fast annehmen, Liebe, heute muss ich in deinem Haus einkehren. Die Liebe treibt ihn dazu. Gibt's bei uns noch diese Bewegung? Grad hin zu dem, der in grober Sünde ist. Oder bleibt's bei der Aburteilung? Aus Liebe gewinnen. Das ist die Jesusart. Das ist die Jesusbewegung. Wo wir diesen Schmerz haben, dass jemand, der ganz eng zu uns gehört, nicht den Weg geht, da gehört er zu oberst auf unsere Gebetsliste. Wir können, aber so muss man auch sagen, einen Menschen nicht zum Glauben beten. Das können wir nicht. Aber wir können ihn hinbeten zur Entscheidung. Und entscheiden muss er dann. Aber dass wir das tun, dass wir ihn nicht wegtreiben, sondern hinbeten. Der jüdische Sicht des Kreuzes, ein Ärgernis, ein Skandal. Die griechische Seite, was sagen die Griechen vom Kreuz? Den Juden ist sein Ärgernis und den Griechen eine Torheit. Die sagen, das ist ja blöd. Das ist ja blöd. Da gibt es doch tatsächlich Menschen, die beten einen Gott an, der stirbt. Der unter Qualen stirbt. Der als Verachteter stirbt. Seine Torheit, seine Dummheit. Und dann sagen sie noch, der stirbt für uns. Der stirbt für uns. Die Griechen haben ein völlig anderes Verständnis vom Menschen. Für den Griechen ist jeder Mensch ein Teil, sie sagen eine Monade, sagen wir ein Teilchen, von einer ewigen Gottheit eingekleidet in den Körper. Das ist der Mensch. Im Volksmund sagt man dann, jeder Mensch ist im Kern gut, hat einen guten Kern. Er trägt ja ein Teilchen von Gottheit in sich. Und der Weg, um den Menschen wirklich auszubilden, damit er, sagen wir es im biblischen Begriff, gerecht wird, er muss erzogen werden. Dieser innere, gute Kern, der muss entfaltet werden. Darum spielt im Griechentum die Erziehung, die Bildung solch eine entscheidende Rolle. Der Mensch ist im Kern gut. Das ist auch im tiefsten die These des Kommunismus gewesen. Der Mensch ist im Kern gut, dass er oft so Böses tut, das liegt an den äußeren Umständen. Schaffe gute Umstände, dann entfaltet sich auch der gute Kern des Menschen. Und das war ja die kommunistische Religion, muss man fast sagen. Ihre Lehre, und das haben sie, man muss das bewundern, konsequent durchgezogen am Anfang. Für jeden die gleichen guten Umstände. Im Zarenreich sind Millionen von Menschen verhungert. Immer und immer wieder. Die Kaste der Adligen, die haben hemmungslos ihre Bauern ausgebeutet. Im Kommunismus hat jeder seinen Platz gefunden in der Gesellschaft und seine Versorgung. Das war der Anspruch des Kommunismus. Gib jedem so viel, wie er braucht, ja ein bisschen mehr noch, und der Mensch wird gut, kann leben. Das hat nicht funktioniert. Eigentlich aus drei Gründen hat es nicht funktioniert. Der erste Grund, wenn ich nicht schaffen muss für etwas, wenn ich eigentlich nicht gefragt bin, sondern mir alles hingerichtet wird, dann ist mir es auch egal. Ich habe das erlebt, als ich damals in den 80er Jahren in der Sowjetunion war, an ganz äußeren Dingen, wenn man da reinkam in einen Waschraum, zum Beispiel am Bahnhof, da sind alle Wasserhähne voll aufgedreht gelaufen. Hat sich niemand drum gekümmert. Alle Wasserhähne voll aufgedreht. Wenn man in ein Restaurant ging und wollte was zum Essen, kam niemand. Da saß man und saß und die Kellner, die lehnten da an der Theke und haben sich unterhalten und so. Sie haben ja Ihr Gehalt bekommen. Was sollen Sie schaffen dafür? Da musste man schon aufstehen, zu Ihnen hingehen und entweder eine Schachtel Zigarette oder einen 10-Rubelschein, dann hat er sich bequemt und hat etwas gebracht. Das eindrücklichste Bild war mir, da waren die riesigen Weizenfelder dort in Kasachstan. Und die großen Mähdrescher haben das abgeerntet. Zu der Zeit waren wir gerade dort. Und aus den Mähdreschern, da wurde das hinaufgeblasen, das gedroschene Getreide auf die Lastwagen. Und die haben das dann wegtransportiert. Wenn der Lastwagen voll war und weggefahren ist, hat der Mähdrescher nicht gehalten. Der ist weitergefahren, obwohl kein Lastwagen da war, und hat das ganze Getreide auf den Boden geblasen. Das war dem Mähdrescherfahrer egal, er hat nur seinen Zoll erfüllt. Das war der eine Grund. Der andere Grund war, warum das nicht funktioniert hat, weil das menschliche Herz ganz anders ist. Nicht die Umstände sind's, sondern das menschliche Herz, die Eigensucht. Die Bibel sagt, das Herz des Menschen ist böse von Jugend auf. Kein guter Kern. Das konnte der Kommunismus nie zugeben. Es gab bis Ende der 80er Jahre, bis die Perestroika und die Glasnost kam, gab es keine Morde in der Sowjetunion. Offiziell, die gab es einfach nicht. Gab kein Drogenproblem. Geschweige denn ein Alkoholproblem. Gab es nicht. Es musste so sein, wie die Lehre war. Das ist der griechische Weg. Nicht im Kern gut. Böse ist ja keine moralische Kategorie, sondern heißt im Tiefsten dem Nichts verfallen. Dem Nichtigen. Das stört den Griechen aufs Tiefste, dieser schlichte Satz, ich bin ein Sünder. Darum ist der Zöllner ist ein Christ. Gott sei mir Sünder gnädig. Bekennst du das wirklich? Ich bin ein Sünder. Es gibt so viel in Gedanken, in Worten und Werken, wo ich immer wieder schuldig werde. Ich bin ein Sünder. Ich brauche das Kreuz, die Vergebung der Sünden. Das ist ein Christ. Deshalb sage ich, nimm das Kreuz weg. Dann bleibt immer noch eine beachtlich hohe Ethik, was Jesus alles für Grundlinien zieht. Beachtlich. Aber es gibt keine wirkliche Liebe. Leben aus der Vergebung. Der Hinduismus hat eine hohe Ethik. Da könnten wir uns ein Stück davon abschneiden. Ganz viel sogar. Achtung vor dem Leben. Wahrhaftigkeit. Aber diese Ethik, die kommt nicht aus der Liebe zu einem Gott oder zum Nächsten, sondern die kommt aus dem, ich Sorge für mich, mein Aufstieg zum besseren Leben in der nächsten Wiedergeburt. Ist Eigensuche. Nimm das Kreuz weg, dann steht in der Bibel das, was Jesus sagt, noch viel Lebenshilfe. Viel Lebenshilfe. Aber es gibt keine Ewigkeitsrettung mehr. Das gibt's nicht mehr. Deshalb sagt Jesus einmal, was hilft es denn dem Menschen? Wie geht's weiter? Wenn er die ganze Welt gewinnt, alles bewältigt, alles in Ordnung ist und nehme doch Schaden an seiner Seele. Denn was kann der Mensch geben, dass er seine Seele löse? Deshalb sind, ich sag's mal so direkt, viele Predigten, vieles, was heute in der Christenheit, in der Kirche verkündigt wird, belanglos, blutleer. Vielleicht, ja, Lebenshilfe. Aber es wird nicht mehr wirkliche Rettung angeboten. Nicht mehr. Die tödliche Krankheit der Sünde wird nicht mehr angesprochen. Wisst ihr, mir kommt das manchmal so vor, da kommst du zum Arzt und der Patient sieht quittengelb aus und jeder sieht, also irgendwas ist da nicht in Ordnung. Entweder hat er schwere Leberkrankheit oder Gelbsucht oder also irgendwie, das sieht jeder. Und der Arzt beschaut sich seinen Patienten und sagt, ich gebe Ihnen etwas Rouge. Da können Sie sich schminken. Da gibt es ein ganz arg gutes Mittel, das tun Sie jeden Morgen vom Spiegel hin und dann sehen Sie aus wie das blühende Leben. Das ist christliche Verkündigung ohne das Kreuz. Christliche Verkündigung ohne das Kreuz. Christen sind, wenn ich so ausdrücke, todkranke Leute, die bei Jesus in Behandlung sind. Jeden Tag. Todkranke Leute, die bei Jesus in Behandlung sind. Das heißt, Christus hat uns angenommen. Es ist kam erst jetzt kürzlich wieder in Idea, da hat so ein, ich weiß nicht, norddeutscher Dekan oder was, hat wieder davon angefangen, dieser blutdürstende Gott, der seinen Sohn da opfert oder vom Kreuz ausbluten lässt, weil er nur mit Blut befriedigt werden kann. Christus hat uns angenommen, nicht der blutdürstende Gott, sondern der sehnende, werbende, suchende Gott. Ich bin gekommen, Sünder zu suchen, aus Liebe. Wisst ihr was, wenn wir so aufspalten, was der Vater empfindet, als der Sohn am Kreuz stirbt? Was denkt ihr?
Er muss wegschauen.
Es bricht ihm das Herz. So heißt schon, also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. So übersetzt Luther, das griechische Wort heißt sehr viel deutlicher, sich vom Herzen losgerissen hat. Vom Herzen losgerissen hat. Das ist das, was da geschieht. Das heißt annehmen. Gott bricht das Herz um unseretwillen. Du bist nicht Christ wegen deiner Qualität oder deiner Leistung oder deiner Frömmigkeit oder weil du liebenswert bist, sondern weil Jesus das Herz über dich gebrochen ist und weil er dich deshalb gegriffen hat. Das ist der Kern. Jetzt machen wir 10 Minuten Pause. Aus Liebe gewinnen, das hat Jesus an uns getan und das sollen wir und dürfen wir weiterleben. Deshalb die zweite Überschrift, mit Liebe beginnen. Alles, was wir Christen tun, das ist das Zentrum. Da entscheidet sich auch unser Verhältnis, unser Begegnen mit Jesus. Wie reagierst du, wie antwortest du auf seine Liebe? Wenn das gilt, Jesus bricht das Herz für dich. Er setzt alles ein. Noch einmal die entscheidende Frage, an dem wir unsere Liebe zu Jesus erkennen: Was tut Jesus, wenn ich sündige? Was tut er? Er tut das, was er über das sündige Jerusalem getan hat. Jesus weint über Jerusalem. Was ist im Himmel los, wenn wir unsere Sünde bekennen und Buße tun? Das ist ein Fest. Da wird ein Fest gefeiert. Unüberbietbar macht das Jesus deutlich im Gleichnis vom verlorenen Sohn. Als der heimkommt, abgerissen, alles verspielt und verludert, zutiefst gescheiterte Existenz, der Vater fällt ihm um den Hals, küsst ihn, gibt ihm das neue Kleid und feiert ein Fest. So macht Jesus die Liebe Gottes, seine Liebe zu uns deutlich. Die Religionen, alle, egal welche, ob die einfachste Naturreligion oder die Hochreligionen, die leben alle aus der Wurzel der Angst. Es war ein eindrückliches Erlebnis, gerade jetzt auf der Indienreise in einem anderen Dorf. Vorher hat Bischof Singh gesagt, da müssen wir sehr vorsichtig sein. Wir kommen zum ersten Mal in dieses Dorf. Es gibt erst ganz wenige Christen. Unsere Pastoren haben dieses Dorf erst vor einigen Monaten erreicht. Es gibt, glaube ich, 4 Christen. Aber sie haben uns eingeladen. Und auch der Dorfhäuptling und der Zauberer hat zugestimmt, weil weise Leute, die gelten als hochgeehrte Gäste. Sind wir also in dieses Dorf gekommen, waren 3 Gruppen. Auf der einen Seite dieses kleine Häuflein Christen, einige Pastoren, dann einige Beamte, Hindus, die da in der Gegend zu tun hatten und dann die große Gruppe der Dorfbevölkerung. Wir wurden auf dem Dorfplatz empfangen und da stand in der Mitte ein riesiger Baum, fast versteinert, gewaltig anzusehen. Und der Dorfhäuptling hat dann erklärt, das ist unser Gott, den beten wir an. Und dann haben sie Begrüßungstänze aufgeführt. Und dann hat Singh gesagt, jetzt kannst du von Jesus reden. Das war für mich ein unwahrscheinliches Erlebnis. Mitten in diesem Götzenplatz jetzt von Jesus zu reden. Ich habe mir dann gesagt, Herr, was soll ich jetzt sagen? Und dann kam mir das und ich habe gesagt, ja, wir Christen, wir wissen auch von einem Baum, von einem heiligen Baum, von einem fruchtbaren, geweihten Baum. Der stand im Paradies, der Baum des Lebens. Und wer von diesem Baum durften damals Adam und Eva essen, und so ist das Leben in ihnen gewachsen. Und dieser Baum wird wieder am Ende der Zeit in Gottes Ewigkeit stehen. Die Bäume des Lebens am Strom. Und das haben die Leute ein Stück begriffen. Und als wir dann nachher aus dem Dorf weitergingen, hat mich der Dorfhäuptling noch beiseite genommen und hat gesagt, wir haben noch einen zweiten, geheimen, noch stärkeren Gott. Und da war eine, wie eine Hütte. Und als er die Tür aufgemacht hat, drinnen war ein großer Termitenhügel mit unwahrscheinlich vielen Löchern. So groß teilweise. Und aus diesen Löchern, da haben Schlangen hervorgeschaut. Gesagt, das sind unsere mächtigen Götter. Da habe ich erst gesehen, um den ganzen Platz, um diese Hütte herum, waren überall Löcher im Boden. Da sind die Schlangen hinein. Und dann kamen die Frauen und haben Eier gebracht. Schlangen lieben Eier und haben ihnen Opfergaben dargebracht. Ich habe das noch nie so eng auf einem Raum gesehen. Der Baum als Gottheit, die Schlangen als Götter und dann ein paar, die diesem Gott Jesus vertrauen. Und sie bringen ihren Göttern, ihren Schlangen Opfer, damit sie ja nicht Böses tun, angreifen, ihr Gift versprühen. Die Religionen leben aus der Angst und Christen leben aus der Liebe. Jetzt müssen wir einen kleinen Abschnitt lesen, 1. Johannes 4, 16 bis 18. Laut lesen.
Und wir haben erkannt und geglaubt, die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist die Liebe, und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Darin ist die Liebe bei uns vollkommen, dass wir Zuversicht haben am Tag des Gerichts. Denn wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht rechnet mit Strafe. Wer sich aber fürchtet, der ist nicht vollkommen in der Liebe.
Dieses entscheidende Wort. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die Liebe, die treibt die Furcht aus. Es ist jetzt, da steht der Begriff der zitternden Angst, also ist nicht die Ehrfurcht gemeint, wie ich Gott und Jesus anbete, sondern das Zittern vor Strafe. Wir Christen haben Zuversicht im Gericht. Wir wissen, dass wir Gerettete sind. Jesus kann sogar sagen, wer an mich glaubt, der kommt nicht ins Gericht. Der ist jetzt schon durchgerichtet. Das macht der Geist Gottes jetzt schon in unserem Leben. Die zweite Bedeutung des Begriffes annehmen, eigentlich in die Familie aufnehmen. Also die erste Bedeutung mit der Hand greifen, festhalten, Fürsorge tun. Die zweite Bedeutung in die Familie aufnehmen. Epheser 2, 19, was steht dort? So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. In die Familie aufnehmen, eigentlich wörtlich Hausgenossen, Heimgeholte, Heimgekehrte, Verwandte, Kinder Gottes, Art von Art. Ich möchte es mal modern ausdrücken, Wir tragen jetzt als Christen Jesu Gene in uns. Jesu Gene. Das heißt, der Geist wohnt in unseren Herzen. Und an den Genen entscheidet sich, wie wir ausgestaltet sind. Bis hin zum Aussehen. Je älter ich werde, umso mehr Leute sagen zu mir, die meinen Vater noch gekannt haben, du bist wie dein Vater. Manche stört es, mich stört es nicht. Ich freue mich, wenn Leute das sagen. Angefangen sagen sie vom Aussehen über das, wie du redest, bis hin zu deiner Art. Ich bin dankbar, tief dankbar für meinen Vater, dass ich seine Gene in mir trage. Die Jesus-Gene, die Jesus-Art, die in dir und mir lebt, dass sie sich ausprägt. Der Apostel sagt einmal an anderer Stelle, den Geist dämpft nicht. Unterdrückt das nicht. Lass das raus. Der Apostel Paulus sagt deshalb, und da ist diese Ausprägung gemeint, 2. Korinther 3, 18, wir werden verklärt von einer Herrlichkeit zur anderen. Denkt einmal. Durch christliches Leben. Verklärt von einer Herrlichkeit zur anderen. Diese Jesusart, die prägt der Geist Gottes in uns aus. Die Frucht des Geistes ist das, was er tut. Ich nehme jetzt nur eins raus aus Galater 5. Ist die Geduld. Ist die Geduld. Das meint wieder dieses Annehmen. Den anderen wirklich mittragen, aufnehmen, bei ihm sein. Die Frucht des Geistes ist Geduld, gepaart zum Beispiel mit Freundlichkeit. Wir waren mal unterwegs im Auto, unsere Kinder waren noch ziemlich klein, saßen auf der Rückbank und haben da immer rausgewunken. Und dann hat sich einer ganz entrüstet umgedreht und hat gesagt, Papa, das sind keine Christen. Ja, die im Auto dahinter gemeint. Ich habe gesagt, warum und was erkennst du das? Die lachen überhaupt nicht. Da ist ein Stück weit Wahrheit drin. Ein Stück weit Wahrheit. Die Jesus-Gene in uns. Wir gehören zu seiner Familie. Die Familie ist der Einübungs- und Entfaltungsraum für das, was wir sind und werden. Das ist die Familie. Deshalb ist die Gemeinde so wichtig. Man sagt, viele sagen, da brauche ich eine Kirche, kann auch für mich Christ sein. Ja, Eigenbrötler, die werden auch komisch. Da entwickelt sich nichts. Nein, die Gemeinde ist ganz arg wichtig. Das ist der Wachstumsraum, ein entscheidender Wachstumsraum für unser geistliches Leben. So wie wir jetzt zusammen sind. Da wächst etwas. Eben, und jetzt sage ich es mal ganz bewusst, auch an den unbequemen Brüdern und Schwestern. Eben da. Deshalb lässt es Jesus zu, dass in deinem Hauskreis mancher ist, der dir manchmal bitter aufstößt. Da wächst du. Dass in der Gemeinde Sodde und Sodde gibt. Solche, mit denen ich sofort auskomme, und andere, die mir Mühe machen. Da wachsen wir miteinander. Ganz grundsätzlich heißt es ja, wer ist mir eigentlich Bruder und Schwester? Wer gehört zur Familie? 1. Johannes 4, Vers 2. Wer bekennt, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist und mein Herr? Wir könnten es auch mit Jesus sagen, der wiedergeboren ist. Der ist mir Bruder und Schwester. Egal, ob er mir sympathisch oder unsympathisch ist. Ob er mir liegt oder nicht. Da wachsen wir miteinander. Da wachsen wir. Gerade wo der andere komisch ist. Gerade wo er mir Mühe macht. Ich soll ihm nicht aus dem Weg gehen, sondern in Liebe beginnen. Auf ihn zugehen. Mit ihm gehen. Auch und gerade dort, und das geschieht immer wieder in der christlichen Gemeinde, wo wir schuldig werden aneinander. Ist unter euch Glaube, ist unter euch Hoffnung, dann bitte ich, sagt der Apostel, dass auch Ermahnung sei. Wörtlich, dass ihr einander in die Spur widerruft. In die Spur rufen, hinter Jesus her. Das fällt uns oft so schwer. Da halten wir lieber den Mund. Wo wir einander unser Versagen und unsere Fehler nicht sagen, da wächst nichts. Da wächst nichts. Christliche Gemeinde, jeder einzelne Christ wächst unter der Ermahnung. Wo immer wieder in die Spur gerufen wird. Das ist eine fromme Ausrede, ein frommer Ausweg, wo mir der andere Mühe macht, wo ich sehe, dass er auf falschen Weg sich begibt, wo er sogar schuldig ist, dass ich dann anfange, für ihn zu beten. Richtig, aber vor dem Beten kommt hier die Ermahnung. Da kommt vorher die Ermahnung, dass ich mit ihm rede. Dazu sind wir einander gegeben. Christliche Gemeinde ist die Schar derer, die miteinander wachsen und die miteinander immer wieder in die Spur hineingehen. Einander annehmen, das heißt dann eben die Hand reichen, den anderen festhalten. Ich möchte noch drei Situationen nennen, wo das ganz arg wichtig ist in der Gemeinde. Dem anderen die Hand reichen zur Versöhnung. Jesus nimmt das entscheidend wichtig in seiner ersten Predigt, in der Bergpredigt. Da macht er das zum wichtigen Thema. Wenn du zum Gottesdienst gehst und wirst dir bewusst, dass etwas zwischen deinem Bruder und dir steht, dann lass den Gottesdienst und geh hin und versöhne dich mit ihm. Deshalb kannst du so oft in den Hauskreis, die Gemeinschaftsstunde, in die Abendbibelschule kommen und es geschieht nichts, weil Unversöhnlichkeit noch da ist. Weil Streit da ist. Der Geist Gottes ist immer ein Geist der Versöhnung. Jesus verdeutlicht das und das ist so für uns Menschen, ich sage es mal so, ganz arg wieder unsere normale Art. Versöhnung geschieht auch und gerade so, dass ich mein Recht aufgebe. Mein Recht aufgebe. Dass ich, obwohl ich im Recht bin, trotzdem dem anderen die Hand reiche. Ich bestehe nicht auf meinem Recht. Das ist schwer, das ist schwer. Aber das heißt, in Liebe miteinander leben. Das zeichnet die Gemeinde aus. Einander die Hand reichen zur Versöhnung, selbst dort, wo ich im Recht bin. Ich bin mir nicht einmal bewusst, dass ich etwas getan habe, das den anderen verletzt. Aber ich bitte um Verzeihung. Wenn du das so empfunden und erlebt hast, dann verzeih mir. Lass uns wieder gut sein miteinander, versöhnt sein. Den anderen die Hand reichen zur Hilfe. Das heißt, ihm aufhelfen, dort, wo er liegt. Ganz einfach zunächst die äußere Not. 1. Johannes 3,17. Wenn jemand sagt, ich liebe Gott und sieht seinen Bruder darben, wie soll da Liebe in ihm sein? Die äußere Hilfe. Auch in unserer so reichen Gesellschaft, wohlversorgten Gesellschaft, gibt es viel versteckte Not. Ich sage nur das Stichwort zum Beispiel Altersarmut. Wie viele alte Leute, die ihr Leben lang geschafft haben und alles, und jetzt müssen sie mit minimalsten Mitteln zurechtkommen. Witwen. Haben wir den Blick noch dafür? Ich frage mal ganz direkt, kennst du jemanden in deiner Umgebung, der in äußerer Not ist? Dann reich ihm die Hand, dann hilf, dann tu das. Wie unendlich viele Kinder sind in äußerer Not. Schlüsselkinder, wo niemand daheim ist. Habe ich die erste Stunde in Rallye und dem Mädchen wird schlecht und es muss sogar brechen und ich sage, komm, sei so gut, geh heim und leg dich ins Bett. Und sie sagt, ich kann nicht, bei mir ist niemand daheim. Niemand daheim. Wie viele Kinder sind heute in äußerer Not, ist nicht oft materielle Not, sondern das ist eine Not an Zuwendung, dass wir den Blick wieder dafür gewinnen. Ganz zu schweigen von dem, was auf dieser Welt los ist. Die weltweite Not. Das ist etwas, was mich jedes Mal packt, da kann man sich nicht dran gewöhnen. Wenn man in Indien unterwegs ist und es springt einem die Not aus allen Ecken und Enden ins Auge. Ich würde ganz schlicht sagen, wer nicht teilt, der liebt nicht. Wer nicht teilt, der liebt nicht. Liebe, dieses einander annehmen, einander die Hand reichen, das bewährt sich im Hergeben, im Hergeben. Liebe gibt, Liebe verschwendet. Und schließlich einander die Hand reichen, nehmet einander Hand zur Begleitung, zum Dranbleiben. Wisst ihr, es gibt eine Grundanfechtung, gerade für langjährige Christen. Eine Grundanfechtung, die habe ich manches Mal durchlebt, wenn man so lange Jahre predigt, mit Menschen lebt und es ändert sich im Grund bei dem oder der nichts. Bleibt immer gleich. Es ändert sich so wenig. Da wird man manchmal müde. Wird man müde. Liebe bleibt dran. Vielleicht ändert sich nichts, weil gerade keine Ermahnung geschieht, weil ich nicht den Mut habe, offen mit dem anderen zu reden. Dann kann sich nichts ändern. Es ändert sich nichts, weil ich Abstand halte. Gerade dort, wo diese Anfechtung mich immer wieder überfällt, übrigens auch im Blick auf mich selber, dass ich manches Mal denke, jetzt bin ich so lang mit Jesus. Und da bricht immer noch, immer wieder das raus. Dranbleiben. Sich nicht trennen lassen. Wisst ihr, der Satan, der will immer trennen und spalten. Der will immer trennen und spalten. Im Himmel wird ein Fest gefeiert, wenn der Sünder Buße tut. In der Hölle wird ein Fest gefeiert, wenn Brüder miteinander in Streit kommen. Wenn Spaltung geschieht, da wird in der Hölle ein Fest gefeiert. Ihr wisst, wie schnell das geschieht. Sind ja oft eigentlich lächerliche Dinge. Wie viel Streit und Spaltung und Trennung, zum Beispiel zwischen Älteren und Jüngeren, oder ist in der Gemeinde oft geschehen, allein an der Frage der Musik. Muss das immer Englisch sein? Ist so fürchterlich laut. Das kann doch nicht vom Geist Gottes sein. Sehr schnell. Trennung und Spaltung. Da werden Lehrfragen aufgebauscht. Zum Beispiel um die Frage der Taufe. Es war mir ein Erlebnis, wir waren unterwegs dort. Bischof Singh hat gesagt, nachher ist die große Tauffeier im Fluss. Sind ungefähr 60 Leute, die getauft werden. Und dann hat er der Gruppe erklärt, wir taufen nur Erwachsene. Leute, die wirklich bewusst Ja zu Jesus gesagt haben und Taufunterricht erhalten haben. Also standen wir am Fluss und da stand die lange Reihe der Täuflinge. Und da kam eine Frau auch zur Taufe. Und die hatte ihr kleines Mädchen, das war vielleicht 2 Jahre alt, auf dem Arm. Und Singh hat munter beide getauft. Und so war auch ein Mann dabei, der hatte seinen Sohn an der Hand, der war ein bisschen älter, so 3 oder 4. Und Singh hat beide munter getauft. Ich habe dann nachher zu ihm gesagt, ja, jetzt muss schon erklären der Gruppe, weil die sind ein wenig verwirrt. Tauft ihr nun nur Erwachsene oder tauft ihr doch auch Kinder? Da habe ich angeschaut und hat gesagt, das ist überhaupt keine Frage. Die Mutter, die hat ihr Kind mitgebracht und hat gesagt, ich wusste das vorher gar nicht. Ich möchte, dass mein Kind auch zum Jesus gehört. Taufe es mit. Und er hat es getan. Da war die Grundsätze waren nicht so entscheidend wichtig. Und der Vater hat gesagt, ich möchte meinen Sohn wirklich als Christ erziehen und möchte ihn deshalb jetzt schon in der Taufe Jesus übergeben. Und er hat es getan. Da gab es keinen Streit, keine Grundsatzdebatte. Es gab die Grundlinie, wir taufen Erwachsene, aber wenn so etwas vorkommt, dann wird es auch mitgetauft. War mir eine Lehre. War mir eine Lehre.
Das würde bei uns nicht passieren.
Es hat noch in Indien, in Orissa zum Beispiel, ganz andere Gründe. Die fanatischen Hindus, die dort in der Regierung sind, die sagen, jeder, der in Indien geboren wird, von indischen Eltern, ist ein Inder, ein Hindu. Nun wird in einer christlichen Familie ein Kind geboren. Und es ist ein Gesetz in Vorbereitung. Mit diesem Hintergrund, wie kann ein christliches Ehepaar einen Hindu erziehen? Ein Gesetz, das den christlichen Eltern ihre Kinder wegnimmt. Und deshalb gibt es in manchen Gemeinden in Orissa ganz bewusst schon die Säuglingstaufe. Wenn dann die Behörden kommen und sagen, dieses Kind ist doch ein Hindu, ihr könnt das nicht erziehen, dann sagen sie doch, das ist ein Christ, der ist getauft. Es war übrigens in der Spätzeit der Sowjetunion auch der Versuch, den christlichen Familien die Kinder wegzunehmen. Da merken wir, welches Umfeld da auch dabei ist. Dranbleiben, dem anderen die Hand reichen, ihn mitnehmen, auch wenn andere Sichten da sind. Ja, das ist so. Und das kann man auch stehen lassen. Gerade in solchen Fragen. Ich verkämpfe mich nie mehr um die Frage des Zeitpunkts der Entrückung. Es lohnt sich nicht. Sondern ich warte drauf, ich sehne mich danach. Das meint, den anderen in Liebe annehmen. Ein ganz wichtiges Wort. Es heißt in der Apostelgeschichte 2, Vers 47, und die Gemeinde, die christliche Gemeinde, sie fand Wohlgefallen beim ganzen Volk. Ganz wörtlich steht hier eigentlich, sie wurden anziehend für die übrigen Menschen. Anziehend. Denn sie haben an ihnen gesehen, sie leben anders als die Welt. Jesus sagt zu seinen Jüngern, daran wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid, dass ihr Liebe untereinander habt, dass ihr einander annehmt, dass ihr einander ermahnt, dass ihr einander nicht loslässt, dass ihr miteinander teilt, dass ihr diese Liebe ganz wirklich miteinander lebt. Wir wollen noch beten. Jesus, das hört sich klasse an. Das sind auch deine Aussagen. Das ist das, was du vorgelebt hast. Wir sagen dir das, wie schwer das uns oft wird. Weil unsere alte Art auch immer wieder hervordrängt. Wir sagen dir das, wie in unseren Gemeinden und Gemeinschaften und Hauskreisen so viel versteckte Trennung und Spaltung und Unversöhnlichkeit immer wieder da ist. Aber wir haben die Sehnsucht, Herr. Und darum sind wir zusammen zu dieser Abendbibelschule, dass dein Geist in uns weiterwirkt. Wir wollen uns öffnen dafür, dass er uns wachsen lässt, dass er uns Schritte hinein in diese gelebte Liebe treibt. Wir wollen das. Wir sehnen uns danach. Danke für die Gemeinschaft, die wir miteinander haben, in der wir leben. Segne uns. Herr, wir brauchen dich. Wir leben von deiner Liebe. Amen.